Wenn ihr eure Bibeln dabei habt oder eure Apps, bitte findet das kleine Buch Jona. Wir hatten ja letzte Woche am Morgen die ersten zwei Kapitel von diesem Jona-Buch haben wir betrachtet und Gottes Wirken gesehen, die Stärke von unserem Herrn, dass Gott rettet. Wir haben, ja, erinnert euch, wir haben ja fokussiert auf diesen Vers gegen Ende vom Kapitel 2, wo es heißt, die Rettung ist beim Herrn oder die Rettung ist des Herrn. Und wir hatten da in der Betrachtung von diesen ersten zwei Kapiteln aus diesem bekannten Buch, wo viel Action ist, viel Drama mit dem Fisch, mit dem Sturm, mit der großen Stadt. Wir kommen darauf. Wir haben gesehen, wie das Wort zu Jona kam. Wir haben gesehen, wie Gott seine Liebe zum Ausdruck gebracht hat, den Verlorenen, am Beispiel der verlorenen Seemänner auf dem stürmischen Meer. Und wir haben gesehen, unseren Herrn Jesus Christus durchschimmend durch diese Geschichte. Jona, 3 Tage, 3 Nächte im Bauch dieses Fisches. Und wir haben das verglichen, wie Jesus das auch selber getan hat. Mit seinem Tod im Grab war er 3 Tage, bevor er wieder auferstanden ist. Diese Punkte können wir ja auch sehen, wenn wir jetzt zu den nächsten 2 Kapiteln kommen. Es sind kurze Kapitel, das Jona-Buch ist sehr kurz. Wir könnten diese 2 Punkte wieder nehmen, aber ich möchte weitere Punkte nehmen, 3 weitere. Zentrum, Angelpunkt, wichtig bleibt diese Aussage in diesem Vers 10 vom 2. Kapitel, dass die Rettung des Herrn ist. Und diesmal werden wir ausgehend von dieser Aussage in der Mitte des Buches werden wir schauen, was in der Geschichte Jona passiert. Wir werden sehen, wie er zu Nineveh kam, was dort geschehen ist und wie der Herr mit ihm gesprochen hat. Und dann werden wir wie zurückfahren wieder zu diesem Mittelpunkt und sehen, was das für uns bedeutet, wie wir unseren Herrn Jesus Christus am Werk sehen. Wir werden also sehen, wie Nineveh sich bekehrt, wie Jona der Widerwillige ist und war und wie der Herr sich nicht nur um ihn kümmert, sondern auch um das Vieh, lustigerweise. Und wir kommen ja darauf. Wir werden einzelne Verse lesen, vielleicht nicht die ganzen 2 Kapitel. Aber schaut mal zuerst die ersten 5 Verse vom Kapitel 3 an, lesen wir jetzt. Hier. Und es geschah das Wort des Herrn zum 2. Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Nineveh und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Nineveh, wie der Herr gesagt hatte. Nineveh aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tagereisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagereise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Nineveh untergehen. Da glaubten die Leute von Nineveh an Gott und ließen ein Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Hier machen wir Pause. Ja, ein großes Geschehen. Und diese kleine Passage beginnt so fast genauso wie am Anfang des Buches, am Anfang vom Kapitel 1, beginnt mit den Worten, und das geschah das Wort des Herrn. Subjekt ist das Wort Gottes. Und zum zweiten Mal ging es an Jona. Das erste Mal lief er weg. Er wollte nicht darauf eingehen. Das zweite Mal aber jetzt hört er und tritt in Aktion. Diesmal geht Jona hin, wo der Herr gesagt hat, zu Ninive. Und dann kommt die Beschreibung von Ninive, kommt uns vielleicht etwas eigenartig vor. Drei Tage Reise groß. Wir sind nicht in Zweifel gelassen, das war auf jeden Fall eine große Stadt, eine sehr große Stadt. Und lustigerweise, interessanterweise heißt es hier in unserem Vers, eine große Stadt vor Gott oder selbst für einen Gott, auch manchmal übersetzt. Das heißt, vor Gottes Auge war diese Stadt enorm groß. Und vielleicht hat diese Zahl 3 eine Bedeutung für Gott, die uns vielleicht nicht mehr ganz so klar ist. Jona war ja 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Und hier ist die Stadt Ninive. Eigentlich bräuchte man 3 Tage, steht es hier, um durchzukommen. Vielleicht auf Zickzackkurs. Wir müssen nicht unbedingt annehmen, dass die Stadt irgendwie, wie viel könnte man schaffen in einem Tag? 30 Kilometer gehen, das habe ich selber mal gemacht, 30 Kilometer an einem Tag, war diese Stadt 90 Kilometer in Durchmesser. Müssen nicht unbedingt so verstehen, aber wir können es sicher so verstehen, dass wenn man auf Zickzackkurs durchgeht, alle Quartiere besuchen will, mit den Leuten reden will, dass es 3 Tage brauchte. Also auf jeden Fall eine riesig große Stadt, vor allem für damaligen Verhältnisse. Umso erstaunlicher die Wirkung von der Predigt von Jona. Er brauchte nur 1 Tag und es geschah diese große Bekehrung. Er brauchte nicht diese 3 Tage Reise. Es heißt explizit, er lief 1 Tag Reise. Und auf dem Weg verkündigt er. Und seine Predigt, so wie seine Predigt hier wiedergegeben ist, ist sehr kurz. Sehr kurz. Wie lautet diese Predigt? Gegen Ende vom Vers 4. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Also die Hauptbotschaft, nichts süße Worte, nicht verlockend, nicht Liebe im herkömmlichen Sinne, eine Art Bedrohung. Noch 40 Tage, so wird Ninive, diese riesige Stadt, untergehen. Zerstört werden. Im Original, im Hebräischen, sind das 5 Worte. Seine Predigt war 5 Worte. Wie lange predige ich hier und wie viele Worte habe ich schon heute, jetzt gepredigt? Mehr als 5. Und es kommen noch ein paar Worte. Jonas Predigt, seine Hauptbotschaft, 5 Worte im Hebräischen. Noch 40 Tage, dann ist Ninive zerstört. Also kürzer sogar als eine Twitter-Meldung. Aber es ging viral. Diese Botschaft hatte so eine Wirkung in dieser Stadt, dass, was ist ja passiert? Die Leute haben gehört. Sie haben an Gott geglaubt. Sie haben Buße getan. Sie glaubten nicht so sehr Jona, sie glaubten Gott. Sie glaubten an Gott, heißt es. Gott durchbohrte ihr Herz durch diese Botschaft. Gott überführte sie der Sünde und bewegte sie zu Umkehr, zu ausnahmsloser, radikaler Umkehr. König, gemeines Volk und Vieh, Betuchte, Bettler und Bestie. Könnte man sagen, die 3 Bs. Radikal. Gott sah, Vers 10, Gott sah ihre Umkehr, erbarmte sich und führte sein Gericht nicht aus. Das ist der erste Punkt durch diese zwei Kapitel. Ninive bekehrt sich. Nun, wie ist es mit Jona?
Das war ein Erfolg.
Ninive hat sich bekehrt. War Jona voll Freude, Dank? Nein. Nein. Er freute sich nicht über diese eigentlich erfolgreiche Evangelisation. Im Gegenteil, lesen wir Kapitel 4, Vers 1. Das aber verdross Jona sehr, und er ward zornig. Er sagte, das ist jetzt meine Wiedergabe der kommenden Worte. Er sagte Gott, ich wusste es. Ich wusste es nur. Du rettest diese unwürdigen, bösen Menschen, diese ekelhaften Feinde vor ihrem wohlverdienten Verderben. Sie sollen untergehen. Aber du rettest sie. Da stimmt die Welt nicht mehr. Ohne mich. Nimm mir jetzt mein Leben, ich will sterben. Das steht hier mit anderen Worten. Aber Jona will nicht mehr leben. Er sagt dem Herrn, nimm jetzt meine Seele von mir. Das ist eine komische Reaktion auf diese, würden wir denken, auf diese wunderbare Evangelisation, diese Massenbekehrung von Leuten. Aber er hat es gar nicht gern gehabt. Gott ließ ihn nicht sterben. Gott kam zu Jona, er näherte sich Jona an, er sprach mit Jona, er erklärte sich. Gott kümmerte sich um Jona. Er ließ dann diesen Rizinus, diese Staude, diesen kleinen Baum schnell wachsen, sogar um ihn Schatten zu spenden in der brennenden Sonne. Gott kümmerte sich um Jona. Aber er wollte Jona auch eine Lektion erteilen. Er ließ dann einen Wurm kommen, dass diese Staude dann schnell zugrunde ging und welkte und keinen Schatten mehr spendete. Und da natürlich Jona, der Zornige, der regt sich wieder auf, beklagt sich lautstark. Jetzt diese Pflanze, was machst du Gott mit mir? Gott war noch geduldig mit ihm. Und er spricht, schau, dir tut der Rizinus leid. Ich sollte ihn retten, aber diese vielen Menschen in Ninive, dir tun sie nicht leid? Das ist Jona. Und jetzt in dieser Gotteserklärung an Jona am Ende des vierten Kapitels, er redet weiter zu Jona und das Buch scheint dann ziemlich abrupt aufzuhören. Anscheinend mitten in dem Gespräch zwischen Gott und Jona. Mitten in einem Gedankenfluss. Ohne einen ordentlichen Abschluss, würden wir vielleicht denken. Lesen wir den letzten Vers. Oder die letzten zwei Verse. Und der Herr sprach, dich jämmert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Und da ist Schluss. Schluss des Buches. Es geht nicht weiter. Ich weiß nicht, was ihr denkt, aber ich denke, das ist ein komischer Schlusswort für ein Bibelbuch. Es ist, als ob irgendwie ein Teil von einem Manuskript verloren gegangen ist und das Buch hört frühzeitig auf. Aber nein, ich denke, das ist kein Fehler der Bibel. Ich denke, das ist so. Weil ich erinnere euch, es ist oft so in den hebräischen Schriften, dass die Struktur oft anders ist, als wir denken. Wir würden zu diesem Buch vielleicht eine zusammenfassende Endpunkt machen wollen. Eine schöne, lobende Endpunkt und mit einem Halleluja oder so enden. Nicht hier, in diesem Buch. Ich erinnere euch, was ist unser Angelpunkt, was ist unsere Hauptbotschaft, steht in der Mitte des Buches. Und es ist ja manchmal so, auch in vielen Psalmen, der Hauptpunkt steht genau in der Mitte. Und der Psalm baut auf, dann kommt der Mitte und dann baut er wieder ab. Und auch hier finde ich in diesem Buch, Jona, ist es so, der Hauptpunkt, was ist der Hauptpunkt? Die Rettung ist des Herrn, ist in der Mitte. Müsste eigentlich die Verse auszählen, ob das wirklich absolut oder die Worte absolut in der Mitte. Aber wir können es sowieso erkennen, ungefähr in der Mitte, Ende vom zweiten Kapitel. Und gegen Ende, es ist, als ob die Gedanken, die Worte einfach auslaufen und irgendwann einmal verpuffen. Auch viele Tiere? Fragezeichen, Ende. Aber was dieses Ende uns sagt, ist, dass der Herr sich um die Großstadt Ninive kümmert, um die orientierungslosen Menschen darin und um ihr vieles Vieh. Wir werden vielleicht an die Verse früher im Kapitel 3 erinnert, in den Versen 7 und 8 im dritten Kapitel werden auch die Tiere erwähnt. Rind und Schaf sind mit eingeschlossen in diesem Fasten, das ausgerufen wurde. Das war, glaube ich, kein dichterisches Übertreiben. Dem Herrn tat auch dem Vieh das Vieh leid. Und seine Botschaft ging nicht nur an die Menschen, sondern auch an die ganze Schöpfung in dieser Stadt, an das Vieh auch. Also das waren unsere drei kurze Stationen durch diese zwei Kapitel. Ninive bekehrt, Jona, der zornige, widerwillige, und der Herr kümmert sich um das Vieh. Jetzt sind wir zum Ende gekommen und jetzt, ihr ratet es, so wie letztes Mal, wollen wir jetzt zurückfahren, drei Stufen jetzt zurückfahren, bis zur Mitte. Bis zur Mitte, die Rettung ist des Herrn. Und wir wollen breiter denken, wir wollen uns fragen, was bedeutet dann diese Geschichte im größeren Kontext des Heils, des Evangeliums für uns heute? Fangen wir mit dem letzten Punkt an und bewegen wir also dann Richtung Mitte zurück. Nichts ist zu klein oder unbedeutend für den Herrn. So hört das auf mit den Tieren. Gott hat ja die ganze Erde geschaffen, alle Kreaturen, Mensch und Tier. Und die ganze Erde ist Ziel seines Heilsplans. Natürlich ist es nicht so, dass die Bibel uns lehrt, dass die Tiere zu einem persönlichen Erkenntnis des Herrn kommen und an ihn glauben müssen. Das nicht. Aber trotzdem finden wir in einer Beschreibung der neuen Erde, finden wir auch eine Beschreibung von Tieren in dieser wunderbaren Erde. Und sie bezeugen die Herrlichkeit Gottes auf ihre Art. Zum Beispiel in Jesaja 65, Vers 25. Wolf und Lamm werden zusammen weiden und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Eine Beschreibung von Tieren in Gottes Herrlichkeit. Die Tiere sind nicht Gott gleichgültig. Paulus schreibt in seinen Briefen von der gesamten Schöpfung, wenn er über die künftige Herrlichkeit schreibt, zum Beispiel in Römer 8, die Schöpfung wartet und seufzt. Nicht nur einige Menschen, die die ganze erschaffene Welt, die Schöpfung wartet und seufzt. Die Schöpfung soll erlöst werden. Und sie wird die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes erlangen. Und Jesus' Herrschaft ist umfassend, wie wir vorhin gelesen haben im Philipperbrief. Gott hat ihn, Jesus, über alles erhöht. Über alles. Und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit im Namen Jesu sich beuge jedes Knie. All derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Jedes Knie soll beugen vor dem Herrn Jesus. Und jede Zunge bekenne. Wir hatten vorhin in der Gewissensprüfung von unserer Zunge gehört und daran gedacht, was wir vielleicht Schaden angerichtet haben mit unserer Zunge. Jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das Heil des Herrn ist umfassend. Die ganze Erde, die ganze Schöpfung. Das finden wir also im Jona-Buch. Auch nur vielleicht ganz am Schluss angedeutet mit der Erwähnung der Tiere. Aber wir schreiten zurück. Unser zweiter Punkt war, ja, dass Jona zornig war und widerwillig war. Aber Gott ließ ihn nicht einfach fallen, ließ ihn nicht einfach in seinem Zorn liegen oder vielleicht ließ ihn sterben. Nein, er redete mit Jona, er ging persönlich mit ihm um. Er hatte schon Jona gerettet im zweiten Kapitel vom Fisch. Und jetzt wird die Rettung von Jona sozusagen weitergeführt im Gespräch. Wir könnten vielleicht sagen, mit unserer Sicht auch heute, mit seiner weitergehenden Heiligung. Die Rettung ist persönlich. Im Buch Jona geht es nicht nur um seine Mission zu den Heiden, es geht nicht nur um Ninive, es geht auch um diesen Mann selber, um Jona. Der Herr hat etwas mit ihm vorgehabt. Er redete mit ihm persönlich. Er erteilte ihm Lektionen im großen Fisch und auch hier unter der Staude in der brennenden Sonne. Er züchtigt Jona. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Hebräer 12, 6. Jona brachte endlich das Wort des Herrn an Ninive. Ja, das hat er getan, aber trotzig und widerwillig. Er hatte noch eine Wut in sich. Das haben wir in seiner Reaktion gesehen, nach dieser großen Bekehrung. Es verdross ihm, dass der Herr gnädig war. Aber schauen wir, wie der Herr mit Jona umging. Noch geduldig. Er lockte irgendwie, dünkt's mich, den Zorn aus Jona heraus. Er ließ diesen Rizinusbaum verdorren. Und Jona wurde wieder zornig. Und dann sprach Gott mit ihm über diesen Zorn. Ganz offen. Er erklärte sein Heil. Jona brauchte diese Lektion. Er hatte seine Macken. Er hatte seine Sünden und er hatte, denke ich, ein Problem mit dem Zorn. He had an anger problem, würde ich dann sagen auf Englisch. Und der Herr musste das anpacken. Andere Leute haben andere Probleme. Wir haben auch unsere Probleme. Jona wollte nicht an die Heiden gehen. Aber wenn wir zum Beispiel an den Apostel Paulus denken im Neuen Testament, der war ja der große Missionar, der Verkündiger des Evangeliums an die Heiden. Er ging hin, wir lesen nicht, dass er haderte, das war ungewöhnlich sicher für ihn, Aber er reagierte nicht mit wie Jona. Er ging zu den Heiden und hatte eine ganz große Wirkung. Aber Paulus hatte seinerseits seine Probleme. Hatte sie diesen Dorn zum Beispiel im Fleisch, von dem er spricht. Und du hast wiederum andere Probleme, andere Sünden, die in dir stecken. Und der Herr lockt diese heraus. Er will mit dir umgehen. Der Herr kümmert sich um Einzelne. Er errettet uns als Volk, aber er rettet dich. Er rettet dich auch persönlich. Er heiligt sein Volk und er heiligt dich und dich und dich und dich und dich. Jesus redet persönlich, oder als er auf der Erde war, redet er persönlich mit Leuten. Und dann, als er wegging, hat er versprochen, der Heilige Geist kommt. Der Heilige Geist ist in unser Herz ausgegossen. Der Heilige Geist redet mit uns von Jesus und von dem Wort Gottes. In unser Herz. Aber unser Herz ist verschlagen und trügerisch und ungemein böse. Jeremia 17, 9. Und Gott muss tief eingreifen. Er muss tief operieren, um Veränderungen in diesem verstockten, verschlagenen Herzen zu bewirken. Liebst du Gott, dann nur deswegen, weil er dich liebt und verändert hat und diese Liebe ermöglicht hat. Liebst du Gottes Wirken in dieser Welt? Jona hat das nicht geliebt. Liebst du Gottes Wirken in dieser Welt? Oder bist du noch widerwillig und widerspenstig, wie Jona? Lass Gott dir mehr von seiner Gnade zeigen, damit du mehr von seinem Heil auch sehen kannst. Sein Heil zu dir und sein Heil auch zu anderen, durch ihn und durch dich auch. Gott züchtigt, die er liebt, also persönlich. Wir kommen noch weiter Richtung Mitte zu unserem dritten Punkt auf der Rückreise zur Mitte. Zur Mitte, die Rettung ist des Herrn. Unser erster Punkt, wir haben gesehen, wie Ninive gerettet wurde. Ninive, diese Großstadt. Das ist die erstaunliche Episode im Kapitel 3 von Jona. Was uns sicher in diesem Bericht auffällt, ist, dass es wie unerwartet war. Wer hätte das erwartet, dass diese große Stadt einfach so, anscheinend, so schnell, so radikal umkehrt. So gründlich, so vollständig, diese Heiden. Jonas kurze Botschaft wurde geglaubt. Die Menschen von Ninive glaubten, wir haben es gesehen, glaubten nicht so sehr Jona, sie glaubten durch Jona, sie glaubten Gott. Jona hatte Erfolg, nicht deswegen, weil er so überzeugend, eloquent geredet hatte oder weil er so wohlwollend und sympathisch war, das war er, können wir wetten, ganz sicher nicht. Vielleicht hat er durch Zähne gepredigt. Der hasste dieses Volk. Und trotzdem hat er gepredigt, die Predigt so kurz wie möglich, diese 5 Worte, und es geschah ein Wunder. Es war Gottes Werk. Nur Gott konnte das tun. Gottes Wort, das war ein Hauptpunkt von unserer Betrachtung aus letzter Woche, Gottes Wort war wirksam. Und diese Wirksamkeit, die wir hier lesen in Ninive, das ist Das kommt nicht automatisch, das ist kein Automatismus, das ist kein bloßer Algorithmus. Diese Nineviten waren keine Marionetten oder programmiert. Wir haben ja gerade gesehen, dass Gott ja persönlich umgeht, das Heil persönlich ankommen lässt, menschlich, persönlich. Aber wir lesen, dass diese Nineviten, was sie gemacht haben, sie haben das Wort gehört und sie haben etwas deswegen als Ergebnis, als Folge unternommen. Sie haben Buße getan. Wir lesen, wie sie ihre Buße gestaltet haben. Wir lesen, dass Gott sie beobachtet hat und die Antwort auf die Predigt gewürdigt hat. Diese Wirksamkeit entfaltet sich im Menschen, in seinem Herzen, in seinem Denken, in seinem Willen, in seinem Verhalten. Und wir reden ja oft von der wirksamen Berufung. Wenn Gott beruft jemand zur Nachfolge, zum Glauben, dann geschieht es. Dann ist es so machtvoll, so kraftvoll, dass es geschieht. Oder die unwiderstehliche Gnade Gottes sehen wir am Werk, können wir sagen. Jesaja wiederum, Jesaja 55, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Hast du dieses Vertrauen in der absoluten, unfehlbaren Wirksamkeit von Gottes Wort, von seiner Berufung, von seinem Heil? Jona hatte ein Problem, aber ich denke oft, unser Problem ist nicht so das Problem von Jona. Wir haben es oft umgekehrt. Jonas Problem war, er glaubte, er zweifelte nicht, dass Gott vergeben würde, dass Gott handeln würde, aber er wollte das nicht. Aber wir haben vielleicht das andersrum, ich weiß nicht, wie es euch genau geht, aber manchmal merke ich, ich habe eigentlich kein Problem, von Gott zu reden mit meinen Nächsten. Bei der Arbeit, wenn ich gefragt werde, dann kann ich über Gott und das Evangelium reden. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass es wirkt. So ertappe ich bei mir. Ich gebe Zeugnis ab, weil ich denke, der Herr will das, aber der wird ja nicht glauben. Die wird es nicht ernst nehmen. Das ist vielleicht mein Problem. Das ist falsch. Es ist Gottes Wort. Er wird dafür sorgen, dass die Berufenen angesprochen werden und dass sie dadurch von ihren Sünden überführt werden. Dass sein Reich immer weiter gebaut wird. Also geben wir sein Wort treu weiter und froh weiter und optimistisch weiter. Mit der Sicherheit, Gott bewirkt etwas mit seinem Wort. Es ist nicht umsonst. Wir kennen ja das Gleichnis vom Seemann, der Bauer, der Saat, den Saat streut auf seinen Feldern. Er weiß, dass nicht jeder Samen zu einer Pflanze wird. Aber er weiß auch, es werden doch Pflanzen wachsen, auf gutem Boden hervorwachsen und eine große Ernte produzieren. Das weiß er, da ist Gott am Werk. Aber zu oft unterschätzen wir die Wirksamkeit des Wortes Gottes. Vielleicht versuchen wir, besonders attraktiv zu reden, besonders eloquent zu reden, zu erklären. Wir müssen sicher erklären. Wir müssen aufzeigen, was es bedeutet. Aber wir sind nicht verantwortlich für den großen Erfolg. Jona musste einfach hingehen. Er musste viel laufen und vermutlich auch sehr viel wiederholen. Aber er musste nur die Botschaft geben, die kurze Botschaft, unverblümt. Aber treu, noch 40 Tage, dann ist Ninive zerstört. Und dann kam der Umkehr, die Buße. Die Kraft Gottes war in Jonas Botschaft. Und die Kraft Gottes wird auch in unserer Botschaft sein, wenn wir sein Wort treu verkündigen. Paulus erinnert uns an die Kraft der Botschaft des Herrn Jesus in 1. Korinther 1, zum Beispiel Vers 17. Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht mit beredter Weisheit, damit das Kreuz Christi nicht seines Sinnes entleert werde. Denn das Wort vom Kreuz ist Torheit für die, die verloren gehen. Für die aber, die gerettet werden, für uns ist es Gottes Kraft. Gottes Kraft. Die unfehlbare Berufung. Also so sind wir auf eine Reise gekommen durch Einzelheiten der Geschichte von Jona und haben das erweitert, das große Bild gesehen in der Rückschritt zur Mitte der Botschaft. Die Rettung ist des Herrn. Die Rettung ist des Herrn. Und diese Rettung von Jesus gilt dir persönlich, aber sie erstreckt sich auch auf die ganze Welt. Die rettende Kraft Gottes. Und ich könnte die Frage stellen, bist du ein froher und bereitwilliger Zeuge dieser Botschaft? Jona war das nicht. Also nicht zumindest in dieser Zeit, wo dieses Buch geschrieben worden ist. Aber bist du ein froher und bereitwilliger Zeuge der rettenden Gnade des Herrn? Selber erfahren, selber in der Heiligung. Und blickst du hinaus auf die Welt und erwartest, dass Gott Großes tut. Wir können hoffen, dass Jona seinen Verdruss überwunden hatte und dass er lernen konnte, sich am Heil Gottes zu erfreuen. Vielleicht hat er eines Tages Freude gehabt. Weil sein Buch zeigt uns das Heil so wunderbar auf. Das Heil ist umfassend. Das Heil ist menschlich und persönlich. Und das Heil ist wirksam auch. Wirksam. Er wird nicht scheitern in dieser Welt. Das Wort des Kreuzes Christi und seine Vergebung ist Kraft. Und da ist Leben. Amen. Wir wollen beten. Vater Gott, wir danken für diesen Text, für diese Wahrheit. Wir wollen deine Allmacht, Herr, deine Souveränität, deine Liebe, deine Gnade, deine Züchtigung auch anerkennen. Wir freuen uns daran und wir sind dankbar dafür. Wir danken dir für unseren Herrn, für unseren Heiland Jesus Christus. Der Logos, das Wort Gottes, Jesus, der für uns gestorben ist, der auferstanden ist und der lebt, der das Ziel unseres Glaubens ist. Er hat die Vergebung wirksam und unfehlbar in seinem Leib gewirkt. Und wir beten, Herr, wir beten für Menschen, die Jesus noch nicht kennen, dass sie das Wort hören, dass sie umkehren. Erbarme dich, Herr, setze uns ein, so wie du willst, dass wir dein Wort mit Freude verkündigen. Amen.